Der 360-Grad-Podcast. Erfolgsgeschichten kommunaler Krankenhäuser.
Nils, eine Premiere haben wir heute, oder? Wir sind gerade am Streiten, ist es tatsächlich eine Premiere in den Erfolgsgeschichten kommunaler Krankenhäuser?
Wir sind vor Ort in einem Krankenhaus.
Das ist tatsächlich zum ersten Mal so.
Und insofern nehmen wir einfach das Ganze als Premiere.
Ja, wir haben schon häufiger mit Mitgliedshäusern gesprochen in diesen Erfolgsgeschichten. Ich denke,
darum geht es ja auch.
Ja, genau. Ich denke an das Medizintechnikforum. Board, ja. An die Gruppe. Da haben wir in die Tiefen in Karlsruhe und in Nürnberg geguckt und in Hannover auch. Und heute sind wir zufällig schon wieder in Hannover.
Das ist für dich ein Heimspiel, ja. Aber das liegt nicht ausschließlich daran, denn wir haben einen ganz spannenden Gast. Hallo Tim, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Tim Bauer.
Hallo.
Was ist deine Rolle in Hannover?
Meine Rolle ist Projektleiter, Senior-Projektleiter für Krankenhausdigitalisierung und ganz speziell für die Digitalisierung der Supply Chain.
Supply Chain, das ist jetzt schon gleich ganz tief in den Krankenhausbetrieb rein. Versuch mal grob zu beschreiben, was euer Projekt an diesem Punkt oder dein Projekt an diesem Punkt besonders ausmacht. Was
oder, sind so oder diese? Übersetzt vielleicht noch einmal Supply Chain. Ich glaube, Einkäufer, ITler werden das vielleicht wissen.
Die Supply Chain ist letztendlich, sich die gesamte Lieferkette anzuschauen. Von der Anforderung vom Bedarfsträger bis zur Auslieferung, bis zur Rechnungsstellung, sich den gesamten Prozess end-to-end vor Augen zu führen und alle Prozessschritte entsprechend abzulaufen, die dafür notwendig sind, die Versorgung der Patienten sicherzustellen, weil dafür wird natürlich einerseits wichtigste Komponente Personal gebraucht, aber auch ganze Menge Güter, um natürlich Pflaster, Spritzen, Kanülen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben.
Das wird heute schon ein anspruchsvolles Thema, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist nicht untrivial. Und das betrachtest du heute quasi noch neben deinem Einkaufsherkommen, Beschaffungsherkommen aus der informationstechnologischen.
Ja, tatsächlich, sogar aus drei Blickwinkeln ehrlicherweise. Ich bin im ersten Leben Gesundheits- und Krankenpfleger tatsächlich auch gewesen.
Wow, das ist spannend.
Das heißt, ich kenne auch die Anwenderseite auf der Seite und habe dann vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf bestimmte Themen, auch wenn es zugegebenermaßen schon fast 20 Jahre mittlerweile in der Vergangenheit liegt. Aber das Herz schlägt immer mit und bringt halt vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Anwenderverständnis mit als an anderen Stellen. Cool. Der IT-Sachverstand und natürlich die Prozesse im Einkauf, die mich über mehrere Jahre auch sehr stark geprägt haben, komplementieren das Ganze dann.
Ja. Und wo siehst du dich heute am stärksten? Was bist du? Was würdest du sagen, wenn du dich vorstellst?
Ich bin Netzwerker, der genau diese Welten miteinander verknüpft.
Das finde ich cool, ja. Ja. Ein Verwandter.
Netzwerken ja. Versuchen wir ja auch immer. Jetzt aber nochmal ganz konkret. Wir sind ja hier, weil ihr auch sehr präsent mit eurem Projekt, mit deinem Projekt unterwegs seid. Ihr habt auch regelmäßig, ladet ihr einmal im Jahr andere Krankenhäuser ein, das sich bei euch anzuschauen. Sag mal im Kern, worum geht es dabei?
Wie heißt das überhaupt? Das kann man noch gar nicht verraten, ne?
Das genau, wollte ich ihm überlassen.
Das stimmt tatsächlich. Also das Projekt heißt Scan Pro Care, Scan Pro für die Pflege, ganz trivial. Warum heißt das so? Wir sind mal angetreten mit einem sehr, sehr formalistischen und damals vielleicht auch Woken-Bezeichnung, Einkauf und Logistik 4.0. Alles war zu der Zeit 4.0, aber das sagt im Kern und sagte nicht das aus, was es eigentlich beinhaltet und holt auch unsere Zielgruppe nicht ab. Und dann haben wir tatsächlich so ein kleines Brainstorming gemacht und uns überlegt, wie können wir das Ganze nennen, und daraus ist dann Scan Pro Care, also Scan für die Pflege geworden. Warum Scan für die Pflege? Weil unsere erste, oberste Maxime war, die Prozesse, die in der Materialwirtschaft zum Teil sehr, sehr dominant auch in den Alltag der Kolleginnen und Kollegen vor Ort einwirken, geräuschlos in den Hintergrund zu bringen, soweit es möglich geht. Und deswegen haben wir gesagt, oberstes Ziel ist, medizinische Prozesse in den Vordergrund bringen und administrative Prozesse in den Hintergrund rücken lassen.
Kannst du diese alte Welt vielleicht noch einmal so beschreiben für Leute, die damals noch nicht da waren? Oder vielleicht gibt es ja Häuser, bei denen diese alte Welt noch so ein bisschen heute virulent ist.
Also in der alten Welt hat der Computer immer noch schon eine Rolle gespielt, aber es wurden halt viele vorgelagerte Prozesse auch schon noch mit Stift und Papier entsprechend aufgenommen, dass man halt so an den Schrank gegangen ist und geguckt hat, was brauche ich denn eigentlich diese Woche, was ist verbraucht worden, was muss ich bestellen. Dann hat man das aufgeschrieben, hat die Liste dann irgendwie ins Fach gelegt und wenn man Zeit hat, ist man an sein SAP gegangen und hat das eingetragen. Und das waren halt viele Arbeitsschritte, einerseits die nicht dort stattfanden, wo man sie eigentlich hätte machen müssen, nämlich am Ort des Geschehens, am Schrank. Deswegen, wir arbeiten in unserem Projekt mit einem mobilen Endgerät, einem Barcode-Scanner, der nichts anderes ist als ein Smartphone mit zusätzlicher Barcode-Scan-Leseeinheit dran. Und die ermöglicht es halt, flexibel, Mobile Device, am Ort des Geschehens zu arbeiten.
Nur noch mal für mich zur Verortung. Wir befinden uns auf einer Pflegestation.
Korrekt.
Und im Stationszimmer, sage ich mal, oder in dem Umfeld, wo quasi die Rüstphasen oder dass die Verbrauchsmaterialien und so weiter, das alles vorgehalten wird. Und die Pflegekräfte, Stationsleitung, stellvertretende Stationsleitung, eigentlich dafür sorgen muss, dass genug von diesen Verbrauchsmaterialien da sind. Habe ich das so richtig nachvollzogen?
Das ist einer der Prozesse tatsächlich. Wir sind überall dort wirksam, wo Materialien im Einsatz sind. Wir haben geschaut, wo spielen Materialien eine Rolle. Das ist an vielen Stellen sehr offensichtlich bei Materialanforderungen. Das geht natürlich ohne Materialbezug an der Stelle nicht. Aber es gibt auch Punkte, die auch der Gesetzgeber zum Beispiel mit sich bringt. Das ist Materialdokumentation zum Beispiel. Großes Stichwort.
Implantatregister.
Darauf wollte ich genau gerade anspielen. Implantatregister Deutschland. Großes Thema seit Anfang des Jahres, genau.
Okay, jetzt war das, glaube ich, ganz hilfreich, nochmal zu sagen, wo findet das Ganze im Krankenhaus eigentlich statt? Aber jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Ich finde ja extrem spannend, dabei geht es ja vor allem darum, Daten zu verarbeiten.
Genau.
Ja, das ist deswegen auch die IT-Brille. Der Scanner ist ja irgendwie nur so ein Hilfsmittel. Und wenn ich jetzt an Daten denke, auch aus der Einkaufsgemeinschaftsperspektive, dann weiß ich, dass in Deutschland in vielen Krankenhäusern, in allen Einkaufsgemeinschaften und auch bei vielen Industrieunternehmen immer noch jede Menge Menschen sitzen, die Stammdaten pflegen. Habt ihr das damit abgeschafft oder wie habt ihr das Problem gelöst?
Abgeschafft haben wir nicht. Wir haben sogar da mehr Aufwand rein investiert. Das ist an der Stelle, also zumindest den Prozess intensiviert. Warum ist das so? Weil in jedem digitalen Prozess ist letztendlich der Stammdatensatz das Blutkörperchen in der Blutbahn, da sagt die Kollegin immer, damit der Prozess überhaupt funktioniert. Ne? Ohne saubere Stammdaten, ganz platt gesagt, Shit in, Shit out. Wenn Sie vorne nur Mist reinfütterst, kommt hinten nur Mist raus. Das heißt, der Aufwand im Stammdatenmanagement ist bei uns sogar gestiegen. Es lohnt sich aber, darin zu investieren, einerseits in die Stammdatenstrategie und auch in das tägliche Doing. Es gibt Kliniken, da ist das eine Nebenbeitätigkeit. Da macht das der operative, der strategische Einkauf so nebenbei. Auch zum Glück unterstützt mit Tools der Einkaufsgemeinschaft. Aber ich würde immer empfehlen, wenn man sich sowas auf die Brust nimmt, strategisch drüber nachzudenken, Stammdaten eine wirklich wichtige Rolle einzuräumen. Da muss man sich beschäftigen. Das ist wichtig.
Das heißt, bei euch hier im Krankenhaus ist jedes Produkt, jeder Materialien auf der Station und im Einkauf und in all den Systemen mit ein und demselben Datensatz versorgt, sodass jeder immer weiß, worüber man gerade spricht.
Korrekt. Jeglicher medizinischer Sachbedarf, der ins Klinikum rein und raus geht, bekommt einen Datensatz, egal ob er nur einmal oder tausendfach benötigt wird, damit er rückverfolgbar gemacht wird, auswertbar gemacht wird und alle Prozesse, die dort dran hängen, entsprechend auch funktionieren. Ohne Stammdaten funktioniert es nicht.
Und Hand auf Herz, wie gut ist die Qualität wirklich?
Sie ist stetig gewachsen, aber es gibt immer noch Luft nach oben, definitiv. Aber da gibt es mannigfaltige Gründe für Industrie, die da immer noch auch das Thema vielleicht nicht so wichtig sehen, wie es vielleicht ist. Die Einkaufsgemeinschaften haben ja glücklicherweise da auch einen Inkubator gezündet mit ihrer Initiative, einen übergreifenden Stammdatenpool entsprechend ins Leben zu rufen, der auch gut was gebracht hat, uns nach vorne gebracht hat. Aber es gibt immer noch Produkte, da ist vielleicht sogar gar kein Barcode drauf.
Jetzt sind ja diese Daten eigentlich, du hast es so schön beschrieben, die Blutkörperchen in der Blutbahn, ne, die Grundlage dafür, dass auch die Station mit dem Einkauf und vielleicht auch mit den Lieferanten überhaupt sinnvoll miteinander reden kann. Aber dahinter stecken ja eigentlich die Prozesse. Das ist ja das eigentlich Spannende. Nur mit guten Daten kann ich gute Prozesse erzeugen. Und das ist ja das, was wir erleichtern wollen. Und ich tippe mal, das ist auch das, was die Geschäftsführung erwartet hat, wenn ihr schon nicht bei den Stammdatenkapazitäten einspart oder Ressourcen spart, dann bei den Prozessen. Wo würdest du sagen, bei welchen Prozessen ist das am ausschlaggebendsten? Wo hat es den größten Effekt gehabt?
also wir haben 18 Prozesse uns über die gesamte Laufzeit angeguckt. Ich kann jetzt zwei exemplarisch mal rausgreifen, die am wirksamsten sind. Das ist jetzt die Materialanforderung als solches. Und viel noch mächtiger ist es die Materialdokumentation. Warum ist das so? Die Materialdokumentation nutzen wir als Trigger. Diesen Prozess, den man leider nicht redundant machen kann, der kann man nur die Komplexität reduzieren, die Fehleranfälligkeit reduzieren etc. und den geschmeidiger gestalten mit dem Barcode-Scanner, aber den können wir halt nicht komplett weglassen, weil der Gesetzgeber, die Kostenträger etc. diese Anforderungen an uns stellen. Hat ja auch seine Berechtigung.
Also die Dokumentation der Verbräuche im OP beispielsweise.
Genau, also dass wir bestimmte Artikel, zum Beispiel die Implantate, die müssen ja rückverfolgbar gemacht werden, da muss ich dem Patienten einen Implantatpass mitgeben. Das muss in diverse Register gemeldet werden, etc. pp. Und diesen Prozess, den machen wir uns zum Nutzen, indem wir sagen, durch diesen Dokumentationsprozess, der nicht vermeidbar ist, mit einem Scan alles drin sozusagen. Einmal hin alles drin, das waren andere, die haben das gesagt, aber genau das ist die Logik. Wir nehmen uns einmal die Daten für die Dokumentation und triggern darüber im Hintergrund sämtliche Prozesse an, die in der Vergangenheit der Anwender manuell einzeln hintereinander abspielen musste. Sprich, Materialdokumentation, Materialanforderung, Abrechnungsprozesse, Controlling-Prozesse, alles, was da so dran hängt.
Genau. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, die Dokumentation im OP oder beim Implantat für das Implantatregister, mit einem Scan ist tatsächlich der Prozess abgeschlossen?
Ja. Also früher war es ja so, man musste ein und dieselben Daten an vier verschiedenen Stellen eintragen, um alle diese Berechtigungen, die man hatte, in der Dokumentation zu erfüllen. Einmal händisch oder, wenn es ganz gut läuft, auch mit einem Tastaturscanner, der aber nichts anderes macht, als quasi eine Zahlenkolonne in ein Feld schreiben. Also man musste nur in das Feld klicken und dann scannen und dann in das nächste Feld und so weiter. Aber das müsste man sechsmal machen, also schlimmstenfalls. Immer dieselben Daten, immer die gleichen Datensätze und beim dritten Mal 6 Nullen eintippen, wird dann vielleicht auch schon sich durch ein oder andere Fehler schon einschleichen an der Stelle.
Jetzt würde ich ja eigentlich sagen, so im 21. Jahrhundert, das müsste doch eigentlich Standard sein. Oder warum ist das so eine, warum ist das noch so eine Besonderheit? Oder warum ist das noch so schwierig? Oder würdest du sagen, das ist in den meisten Krankenhäusern heute schon Standard oder eher nicht?
Also in den letzten Jahren, wo ich mich damit beschäftigt habe, ist es tatsächlich immer mehr an Bedeutung, hat das Thema zugenommen. Aber es ist, glaube ich, immer noch viel Luft nach oben. In vielen Krankenhäusern beschäftigt man sich gerade im Supply-Chain-Bereich mit den Dingen, die offenkundig erstmal als Problem zu lösen. Wir haben es mit Lieferterminproblemen zu tun und so weiter und so fort. Das steht so im Fokus. So die Digitalisierung aus verschiedensten Gründen, das ist ja auch eine Geldfrage, ne? Letztendlich Finanzierung in dem Bereich der Supply Chain hat KZG zum Beispiel gar nicht vorgesehen. Auch wir haben das nur umsetzen können, weil wir uns tatsächlich eines Tricks bedient haben, das Ganze förderfähig zu machen an der Stelle. Und so konnten wir das überhaupt erst umsetzen, weil das ambitionierte Programm, was wir uns aufgelegt haben, war erstmal in der Entwicklung. Erst einmal auch natürlich teuer, keine Frage. Jetzt ist es ein Produkt geworden, jetzt ist es erträglich auch für jeden einsetzbar, aber die erste Entwicklung kostet natürlich Geld.
KZG ist es der Krankenhaus-Zukunftsfonds gewesen, dabei ging es um die Digitalisierung, eigentlich ja der Patienten-Journey in den Krankenhäusern.
Korrekt, korrekt.
Kannst du uns den Trick verraten, wie ihr das gemacht habt?
Wir haben eine Ausschreibung gemacht und haben einen Partner gesucht und dann auch gefunden über diese Ausschreibung, der förderfähig war. Wir haben nämlich geschaut, wie können wir das Ganze finanzieren bekommen und haben dann festgestellt, es gibt eine ganze Menge KMU-Förderung, also kleinische, mittelständische Unternehmen, die das Land Niedersachsen bereitstellt, die vielerorts auch gar nicht vollständig abgerufen werden. Und dann haben wir uns von verschiedenen Institutionen auch beraten lassen und haben dann eine Förderlinie gefunden und haben dann gesagt, okay, wir wollen folgendes Vorhaben entsprechend skizzieren, war dann ein Verhandlungsverfahren, weil man das nicht so genau konkret natürlich beschrieben haben eine Innovationspartnerschaft ausgeschrieben und haben die gefunden, eine KMU, die quasi mit uns das Projekt macht und mit diese Förderung entsprechend mit sich bringt.
Ne? Okay, also klassische Förderung außerhalb des Gesundheitswesens. Und die Förderung war jetzt auch nicht explizit an euch gerichtet, Nein. Sondern letztendlich ging es dabei um die Entwicklung von digitalen Lösungen.
Korrekt.
Und das war war eben auf KMUs, kleine und mittlere Unternehmen fokussiert.
Korrekt.
Und auf diesem Weg habt ihr letztendlich eine Entwicklungspartnerschaft dann.
Genau, das ist das, was dabei rausgekommen ist, eine Entwicklungspartnerschaft. Und dann gab es 3 Jahre Förderprojekt, was durch Corona sogar ein Jahr noch verlängert worden ist. Und dann gab es eine Anschlusszeit, wo es eine Produktreife daraus entstanden ist.
Nils, du hattest danach gefragt, was Tims Eindruck ist, wie weit andere Krankenhäuser da sind. Du kommst ja auch viel rum. Was ist dein Eindruck auf deiner Reise, in deiner Rolle als AKG-Geschäftsführer, als EKK-Geschäftsführer? Wie weit sind die Häuser da tatsächlich?
Ich glaube tatsächlich, dass das ein Thema ist, was insbesondere auf der Ebene der Geschäftsführungen noch so ein bisschen unterschätzt wird. Mhm. Dadurch würde ich jetzt auch sagen, dass ich nicht bei jedem Gespräch, wenn ich in den Krankenhäusern unterwegs bin, über
den Digitalisierungsgrad
der Prozesskette, ja, eben Einkauf oder in der Materialverbrauchssteuerung oder auch Dokumentation spreche. Das ist erstmal die erste Wahrheit. Aber mir fällt gerade ein ganz aktuelles Gespräch ein, wo ein Geschäftsführer mich darauf angesprochen hat, ob ich einen Tipp habe oder eine Idee habe, wie man gerade in den Ambulanzen den Verbrauch der Materialien, die ja einer anderen Abrechnungslogik unterliegen, mhm, als in der stationären Versorgung, gerade mit dem erwachsenen Bedeutung von Hybrid-DRGs, mhm, und auch ambulanten Operationen, ob ich da einen Tipp hätte, wer da vielleicht besonders weit ist oder wie man da vorgehen sollte. Und an der Stelle nimmt das Ganze an Bedeutung total zu, weil eben viele Krankenhäuser bis jetzt sich schwer tun, diese ambulanten Verbräuche adäquat zu erfassen und dann eben auch adäquat abzurechnen, mhm, weil dahinter ein ganz anderer Pfad steckt oder ganz anderer Prozessablauf steckt und in der Vergangenheit dieser Erlösbestandteil für die Krankenhäuser eher so ein bisschen
vernachlässigt worden
ist. Ne? Macht, mhm, viel Aufwand, wenig
das
Ertrag.
Das zu dokumentieren, genau. Mhm.
Und da hat man, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen die Prioritäten anders gesetzt. Und jetzt im Zuge der zunehmenden Ambulantisierung oder der Ausweitung der ambulanten Leistungserbringung am Krankenhaus und dem wirtschaftlichen Druck bekommt das Thema neue Bedeutung. Insofern, Tim, nutzt ihr das an der Stelle auch schon für die Dokumentation im ambulanten Bereich?
Exakt.
Und könnt ihr über diesen Weg auch die Abrechnung der ambulanten OPs zum Beispiel steuern? Und
genau, das ist einer der Punkte, die durch das einmal Scannen alles drin quasi durchgeführt werden, dass die Dokumentation durchgeführt wird und hinten raus auch die Erlössicherung sichergestellt wird. Und dann kriegt das Medizincontrolling die Daten quasi zur Verfügung gestellt und kann dort dann die ambulante Abrechnung oder auch die Privatliquidation, kann ich dann auch bestimmte Dinge anders erlösen. Und früher waren das dann tatsächlich Sachen, die im Dialog oder per E-Mail oder sonst wie ausgehandelt worden sind zwischen OP und Medizincontrolling. Und jetzt stellen wir sie halt einfach digital zur Verfügung und das despektierlich gesagt als Abfallprodukt des Kernprozesses.
Das ist extrem spannend, weil vielleicht einmal ganz im Detail, Steffen, so viel Tiefgang müssen wir uns jetzt gönnen.
Gönnen wir uns mal.
In einem ambulanten Bereich, gerade bei ambulanten Operationen, müssen ja einzelne verbrauchte Produkte, die über eine gewisse Pauschale hinausgehen, mhm, mit einzelnen Rechnungen auch gegenüber den Kostenträgern eingereicht und nachgewiesen werden. Könnt ihr mit dem System tatsächlich die einzelne Rechnungsposition oder Abrechnungs- oder Rechnungssatz dort an den Kostenträger mit übermitteln oder zugänglich machen?
Ja, genau. Das ist genau das, was da hinten bei rauskommt. Das wird alles dem Fall zugeordnet und alles, was dem ambulanten Fall oder dem privatärztlichen Fall oder auch dem stationären Fall, da machen wir eigentlich gar keinen Unterschied mittlerweile dazu, kann dann entsprechend abgerufen werden.
Habt ihr mal ermittelt, was das für finanzielle Auswirkungen hat im Verhältnis zu den Investitionen, die ihr da reingesteckt habt?
Das ist eine gute Idee, die wir auch hatten, aber die haben wir noch nicht durchgeführt. Aber da wir mit dem Prozess jetzt im ambulanten Bereich auch ganz frisch gestartet sind, wird das zu einem späteren Zeitpunkt auf jeden Fall ausgewertet werden. Ich kann jetzt noch keine Zahlen dazu nennen tatsächlich.
Da wäre ich hoch interessiert, das mal zu erfahren.
Aber das Potenzial wurde auf jeden Fall als riesig, so wie du es auch beschrieben hast, eingeschätzt.
Du bist ja viel auf Konferenzen unterwegs. Ihr macht Veranstaltungen zum Thema. Hast du noch ein Tipp für jemanden, der aus dem Einkauf, Beschaffungswesen eines Krankenhauses kommt und sagt, das ist ein Thema, das würde ich gerne mal meinem Geschäftsführer schmackhaft machen. Was sind so Killer-Argumente dafür, um tiefer in diesen Digitalisierungsprozess einzusteigen?
Tatsächlich ist das jetzt auch der Inkubator gewesen mit der Abrechnung. Das hat viele Türen und Ohren auf Geschäftsführungsebene aufgemacht. Früher war es so der Hebel, da war das, das die Ressource Pflege, die ja sehr knapp und wertvoll ist. Da möchte man natürlich schauen, dass die entlastet wird. Und das war auch ein sehr wichtiges Kriterium für unsere Geschäftsführung, dieses Projekt entsprechend auch zu starten an der Stelle, Entlastung zu schaffen, um halt mehr Zeit für die Kernaufgaben zu haben, mehr Patientennähe zu schaffen. Früher hat man Dokumentation mit Vierfach-Kulisch und Kardex gemacht. So habe ich es auch damals noch gelernt, als ich das ursprünglich bei einer Gesundheits- und Krankenpflege war. Aber das ist ja nicht mehr die Erwartung heute von einem Gen Z, der von der Schule geht und dann in die Krankenpflegeschule kommt.
Gibt es schon das ein oder andere Krankenhaus, was aufbauend auf dieser Entwicklungspartnerschaft diese Lösung jetzt auch implementiert hat?
Wir sind mit vielen jetzt gerade ganz eng im Gespräch tatsächlich. Wir machen ja diesen Partnertag auch jedes Jahr, wo wir die Türen öffnen, um halt einfach die Möglichkeit zu geben, dass Kliniken sich uns das anschauen können, mit dem Ziel, dass natürlich das Netzwerk wächst. Und es gibt über das Klinikum hinaus jetzt schon potenzielle Partner, die kurz vor der Unterschrift stehen. Und wir sind jetzt ja auch ganz aktiv, oder die Firma, die das mit uns gemeinsam gemacht hat, natürlich auch ganz aktiv jetzt in den Bereich Vertrieb eingestiegen. Aber es war halt lange Zeit ein Förderprojekt, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, da durfte gar nicht vertrieben werden. Und dann musste erstmal entwickelt werden. Und jetzt haben wir einen Reifegrad erfolgt und jetzt kann der Vertrieb starten. Und Ziel ist es tatsächlich natürlich, viele Kliniken noch zu gewinnen.
Und ihr ganz konkret oder auch du unterstützt oder berätst auch dabei mit den Kliniken oder bei der Anbahnung oder bei der Einführung?
Wenn die Kliniken auf mich zukommen, das kommt tatsächlich mittlerweile häufiger vor als gedacht. Nach dem Podcast werden es wahrscheinlich noch mal ein paar mehr werden. Die rufen mich an und trägerübergreifend, einkaufsgemeinschaftübergreifend, kommunale, private, kirchlich, alle mit dabei und wollen sich über das Produkt informieren und kommen dann und gehen mit uns in den Dialog und
was sind so die drei Faktoren, wo du sagen würdest, da achtest du als erstes drauf in so einem Gespräch, in so einem Erstkontakt? Was sind so für dich Kriterien, wo du sagst, da hat es eine große Erfolgsaussicht oder vielleicht da ist die Zeit auch noch nicht reif oder da gibt es andere Herausforderungen?
Also es ist wichtig, dass man schaut, stimmt die Infrastruktur an der Stelle. Das gehört natürlich mit dazu, dass man schaut, wie ist die Systemlandschaft da aufgebaut. Stichwort Interoperabilität ist da halt sehr, sehr wichtig. Dass unser System arbeitet letztendlich mit allen Systemen. Und das System, was man anschließen will, ein KISS-System, ein Materialwirtschaftssystem, alles, was halt so benötigt wird, muss offen sein an der Stelle oder zumindest die Bereitschaft da sein, da Schnittstellen bereitzustellen. Das ist schon mal ein wichtigster Erfolgsfaktor, dass das gegeben ist. Es muss, glaube ich, einen verantwortlichen Unternehmen geben, wie das ähnlich bei uns gewesen ist, der in der Lage ist, ein Multischnittstellenmanagement zu betreiben, weil das natürlich in sehr viele Bereiche und Funktionen reingreift. Da muss es Treiber geben und deswegen ist es mittlerweile auch smart, kleine Schritte zu gehen. Aber viele kommen gleich und sagen, wir wollen gleich die eierlegende Wollmilchsau haben. Meine Empfehlung ist mittlerweile, wir wollten die auch. Aber lieber klein anfangen und dann für Jahr immer wieder den nächsten Prozess dann dran nehmen. Und ganz, ganz wichtig, die Bereitschaft zu haben, weil das war auch unser Mindset, nicht aus irgendeinem Elfenbeinturm heraus eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ihr macht das jetzt, sondern wirklich die Anwender aktiv mit einzubinden, denen einerseits zu erklären, warum sie es machen müssen und welche Erleichterungen sie dann auch dadurch haben, um von vornherein diesen Change entsprechend auch mitzubetreiben. Und da diese Software ist ja mächtig, die kann vom Keller bis zum Dach wirken, sage ich immer so schön. Beim Keller sitzt der Wareneingang und unterm Dach die Intensivstation ist mal beispielsweise. Die ist in jedem Bereich, kann die präsent sein. Und je wichtiger ist das halt genau das mitzudenken, weil wenn sie keine Bereitschaft haben, vor Ort das zu haben, dann funktioniert das halt schlecht.
Und wie lange, also ich hätte noch zwei Fragen. Wie lange dauert es deiner Einschätzung nach, bis man erste Erfolge tatsächlich merkt, wirksam werden können? Und kann man irgendwas sagen, was man investieren muss? Weil um einen Invest komme ich ja wahrscheinlich doch nicht drumherum.
Ich glaube, erste Erfolge kann man ab dem ersten Monat tatsächlich spüren. Richtig sichtbar werden sie wahrscheinlich ab einem halben Jahr. Dann ist tatsächlich die Beharrlichkeit, dass es immer mehr Durchdringung bekommt, der Prozess. Weil die Leute, die schon von Anfang an davon überzeugt sind, die hat man schnell im Sack. Aber viel schwieriger sind die noch nicht überzeugt sind und die einzusammeln. Und da sind wir gerade auch an der Schwelle, das zu machen. Aber da kann man das schon machen. Wir haben tatsächlich interessanterweise, um das zu befeuern, haben wir ein Instrument entwickelt. Wir haben verschiedene Dashboards, die auch befüllt werden. Wir haben operative Dashboards für Tätigkeiten, im Ganzen, die im Alltag das Leben leichter machen, wo Liefertermine gemanagt werden und so weiter. Wir haben strategische Dashboards, wo die Zahlen, Daten, Fakten aufbereitet werden, um schneller zu besseren Entscheidungen zu kommen. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus will, das ist, in dem Fall haben wir sogenannte Performance-Dashboards entwickelt, die genau das messen, was du hinterfragst, nämlich wie wirksam ist das Ganze. Und wir können es visualisieren mit bestimmten Parametern, die wir hinterlegt haben. Das Ganze hat auch die Hochschule Osnabrück, die das Projekt ursprünglich mal begleitet hat, validiert. Und das werden halt ein paar Parameter, Zeit, Kosten etc. eingetragen. Und dann wird pro Vorgang, der gescannt wird, automatisch hochgerechnet, was wir sparen. Mhm. Und dann wird es direkt sichtbar.
Okay.
Und bei uns gehört soweit, also wir haben unsere Investitionen entsprechend schon amortisiert an der Stelle. Der Umfang, was es kostet, das hängt natürlich ganz schwer davon ab, welchen Umfang man einsetzen möchte.
Ich glaube, das ist ganz schwer und das bringt vielleicht auch die ganze Sache so ein bisschen auf eine allgemeine, ein allgemeines Mindset nochmal. Denn die Herausforderung ist ja, ich muss sehr viel Energie und Ressource da reinstecken, meine Daten zu pflegen und auf Vordermann zu bringen. Na, und das muss ich schon dafür machen, um überhaupt nur einen Prozess damit zu digitalisieren und abbilden zu können, zu optimieren zu können. Und insofern steht natürlich jeder Geschäftsführer vor der Herausforderung zu sagen, wenn ich so viel Zeit reinstecke, erstmal meine oder Ressourcen reinstecke, meine Daten zu optimieren und zu harmonisieren, dann möchte ich aber auch gleich den großen Wurf haben, und viel damit rausholen, weil die Investitionen oder die Zeit, die ich da, die Ressourcen, die ich reinstecke, müssen ja auch gerechtfertigt werden. Und das widerspricht natürlich so ein bisschen dem Angang auch mit den Anwendern und Nutzenden, dann erfolgreich diesen Weg zu gehen, weil da muss ich natürlich kleine Schritte gehen, um alle mitzunehmen und alle abzuholen. Und das ist eine Sache, die erlebt man aus meiner Sicht in diesen Tagen immer wieder rund um das Thema Datennutzung, Datenhaltung. Denn was wir eigentlich damit machen wollen, und ich glaube, das höre ich jetzt so ein bisschen aus deiner Botschaft raus, dass das entscheidende Umdenken besteht ja darin, dass die Einkaufsabteilung nicht mehr nur der Beschaffer von irgendwelchen Produkten ist, sondern ein Prozessmanager. Und wenn ich es schaffe, diese Prozesse aktiv zu managen und zu gestalten, dafür brauche ich die Daten. Und das ist aber ein grundlegendes Umdenken, was wir auch im medizinischen Bereich haben. Bis ich es schaffe, meine medizinischen Daten im Krankenhaus richtig nutzbar zu machen, ist der Aufwand leider noch relativ hoch. Und auch die Kompetenzen und die Ressourcen, die ich dafür brauche, sind beachtlich. Und solange ich nicht erkenne, dass es das Umdenken oder der eigentliche Ertrag aus der Optimierung der Prozesse, aus der Automatisierung der Prozesse bis hin zu KI und Algorithmen und was da man heute sich alles vorstellen kann, dann werde ich diesen Weg gar nicht gehen. Und das ist, glaube ich, kann man sehr gut zusammenfassen und beschreiben, dass das eben auch die Veränderung des Einkaufsbereiches ist, den wir auch in der EKK in Zukunft viel, viel stärker mitgestalten wollen, dass wir zu einem Prozessmanager werden. Und um Prozessmanager zu sein, muss ich Datenmanager sein. Und dann kann man sich ganz, ganz viele Elemente über das eigentliche Beschaffen hinaus vorstellen. Und das finde ich ganz anschaulich beschrieben. Auch das Thema Dashboards ist ein wesentliches Element dafür, die Transparenz zu schaffen,
herzustellen,
die ich lange Zeit nicht hatte.
Ja.
Und dann kann ich auch neue Prozesse oder die Prozesse anpassen und adjustieren, weil ich viel direkter das Feedback habe, was funktioniert nicht. Und insofern beschreibt er dieses Projekt hier in Hannover extrem gut unseren Weg auch in der EKK. Deswegen freue ich mich, dass wir das heute hier mal vorstellen konnten. Und wir sind fest entschlossen, solche und auch andere Projekte in Zukunft
sehr gerne
verstärkt vorzustellen und uns auch einzubringen und das auch für die gesamte Gemeinschaft der EKK nutzbar zu machen. Weil das ist ja das Faszinierende, gerade die Daten, die ihr strukturiert braucht, die sind jetzt gar nicht so unterschiedlich zu den Daten, die andere Häuser brauchen. Im Moment scheitert das noch so ein bisschen daran, dass die natürlich nicht von einem System ins andere eins zu eins zu übertragen sind. Jeder hat seine individuelle Systemlandschaft, unterschiedliche Quellen und so weiter und so fort. Aber das Grundkonzept ist gar nicht so verschieden zwischen den Häusern. Und da kann man extrem viel gemeinsam machen. Und das ist der Weg, auf dem wir sind.
Das ist auch der Kerngedanke des Partnertages übrigens. Das hat nichts damit zu tun, dass man großartig, das schwingt vielleicht ein bisschen im Untergrund mit, progressiv Werbung machen will, sondern eigentlich wollen wir klarstellen. Wir stehen alle vor den gleichen Herausforderungen. Ein Konsignationsprozess meinetwegen sieht bei uns fast genauso aus wie in der anderen Klinik auch. Warum sollen wir uns die Prozesse nicht gemeinsam anschauen, gemeinsam allgemeingültige Lösungen finden, die wir dann auch mit der Industrie gemeinsam skalieren müssen? Und da bedarf es halt Gleichgesinnten, die entsprechend die Sache vorantreiben wollen. Und das ist eigentlich die eigentliche DNA der eigentliche Gedanke des Partnertages, den wir auch in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln wollen. Das soll mehr so ein Community-Gedanke auch sein, dass wir dann auch Themen haben, die wir gemeinsam beackern wollen. Das heißt, wir schauen uns Prozesse an und wie müssen die so gestaltet sein, dass sie allgemeingültig in allen Kliniken funktionieren können. Und das End-to-End und vor allem auch ganz wichtig mit allen relevanten Partnern. Das heißt, die Industrie kommt auch mit an den Tisch, auf Augenhöhe zu sprechen. Und das funktioniert dann immer so gut, wenn man alle Partner so abholt und ihnen auch wieder mehr Werte generiert. Dann haben die auch Spaß mitzumachen.
Sag uns noch kurz der Partnertag. Du hast ihn jetzt mehrfach genannt. Für die, die den Podcast rechtzeitig hören. Er ist 2025.
Korrekt,
im September.
Im September, am 17. September genau gesagt, im Herzen von Hannover, im Klinikum Siloa, im Konferenzzentrum findet er statt. Und alle Kliniken sind herzlich eingeladen, dort teilzunehmen. Genau, Tickets gibt es bei Eventbrite und Kliniken können kostenfrei teilnehmen.
Ich war letztes Jahr dabei.
Und wie war's?
Ja, es ist vor allen Dingen eine ganz neue Perspektive, wie man ein Krankenhaus mal durchläuft. Und das ist sehr, sehr spannend. Letztendlich durchläuft man dort im Hintergrund die ganzen Hintergrundprozesse, so ein bisschen mit den Daten zusammen. Und das war schon ein spannender Einblick, hat mir viel Verständnis verschafft und auch motiviert, dass wir diesen Podcast hier mal aufnehmen.
Ja, vielen Dank, Tim, dass du da warst, dass du uns diesen Einblick gegeben hast und euch viel Erfolg und herzliche Einladung. Wenn ihr Themen habt, die auch eine Erfolgsgeschichte bei kommunalen Krankenhäusern sind, dann meldet euch eigentlich. Vielleicht auch nicht immer nur unbedingt kommunal, ja, egal welches Mitgliedshaus. Herzlich willkommen.
Und wir kommen euch dann besuchen. In diesem Sinne.
Vielen Dank für das coole Gespräch.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Der 360-Grad-Podcast. Erfolgsgeschichten kommunaler Krankenhäuser. Eine Produktion der EKK+.